herzlichen Dank, Herr Habers, für die freundliche Einführung und generell herzlichen Dank für die Einladung, an diesem Konsortium sprechen zu können, dessen Aktivitäten ich im Netz immer schon mal mit Interesse verfolgt habe, wo ich auch an verschiedenen, wo ich mich für verschiedene Workshops schon einfach nach Erlangen bewegt habe, weil ich einfach die Thematik so interessant finde. Die Astrologie, über die ich heute sprechen werde, ist ein Gebiet, das in der Wissenschaft, und das gilt für Frankreich in ganz besonderem Maß, lange mit Spitzenfingern angefasst wurde. Der Blick, der sich darauf richtete, war nicht nur geprägt von der Erziehung zu kartesianischer Klarheit, sondern auch gefiltert durch die Auswüchse astrologischer Praxis seit der Renaissance und die entsprechend scharfen Verurteilungen durch Autoren dieser Epoche, etwa eines Nicole Oreim oder eines Philippe de Maizière. Dieser Zustand hat sich inzwischen geändert. Ich erwähne nur die Namen der jüngsten Forscher auf diesem Gebiet, Nicolas Vel-Parot, Jean-Patrice Boudet und David Just. Es lässt sich aber keinesfalls sagen, dass das Gebiet damit schon erschöpfend behandelt wäre. In den durchaus als monumental zu bezeichnenden Arbeiten der genannten Verfasser geht es zum Beispiel nahezu ausschließlich um Werke in lateinischer Sprache. Die Frage bleibt offen, wie sich der Transfer dieser von Intellektuellen geschaffenen Texte in eine kulturelle Praxis gestaltete, von der man Spuren in zahlreichen volkssprachlichen Zeugnissen findet. In literarischen Zeugnissen eben auch und nicht nur in der Wissensliteratur. Im Spannungsfeld zwischen Volkssprache und Latein, zwischen Gelehrtenkultur und Laienkultur, lassen sich exemplarisch die epistemischen Diskontinuitäten und zugleich die mentalen Gemeinsamkeiten beobachten, die nicht nur dieses Jahrhundert kennzeichnen. Ich werde daher heute über das Livre de Sidrac sprechen, über einen altfranzösischen Text, der im letzten Drittel des 13. Jahrhunderts entstanden ist und einem nicht in der lateinischen Gelehrtenkultur verankerten Rezipientenkreis Zugang zu astrologischem Wissen verschafft, ein Wissen, das noch wenige Jahrzehnte zuvor Gossuin de Metz in seiner Enzyklopädie als das Privileg der, ich zitiere, Könige, Prinzen, Herzöge, Grafen und anderer großer Herren bezeichnet hatte. Das Livre de Sidrac ist ein umfangreicher enzyklopädischer Text in Fragen und Antworten, den Frédéric Duval in seiner kleinen Anthologie der literarischen Erfolge im Mittelalter zu den Bestsellern der Wissensliteratur zählt. Der König Boctus stellt darin Fragen, die der Philosoph Sidrac beantwortet. Und zwar in der langen Fassung nicht weniger als 1227 Fragen zu den verschiedensten Themen. Von diesem Text sind heute mehr als 60 zum Teil prächtig illuminierte Handschriften erhalten. 11 Drucke, der letzte davon 1533, und die Übersetzung in fast alle europäischen Sprachen zeugen von der lang anhaltenden Popularität des Werks. Etwa ein Drittel des Lehrdialogs ist der Astrologie gewidmet, wobei der größte Teil in einer Art Handbuch zum praktischen Gebrauch besteht, das durch einen eigenen Prolog hervorgehoben ist. Dieser Teil ordnet sich vorzüglich in den Gesamttenor der Enzyklopädie ein, in der die Vermittlung von Orientierungswissen und praktischen Handlungsanweisungen zur Bewältigung des Alltagslebens breiten Raum einnimmt. Die Astrologie zum Schwerpunkt eines volkssprachlichen Werks zu machen, war innovativ und attraktiv. Ein Blick auf die handschriftliche Tradition bestätigt die Bedeutung der Thematik für die Rezeption. In mehreren Manuskripten ist die Enzyklopädie zusammen mit anderen Schriften zur Astrologie überliefert. Die Handschrift Lille 366 ist im Hinblick darauf besonders interessant. Sie enthält ausschließlich Schriften zur Astrologie, darunter eben auch den entsprechenden Teil des Livre de Sidrac. Allerdings betreibt der Verfasser des Livre keine plakative Werbung mit dieser Besonderheit seines Werks. Zwar wird der weise Sidrac dem Leser von Beginn an als Prophet et Astronomien, also im damaligen Sprachgebrauch als Prophet und Astrologe präsentiert, die Hinweise auf die Astrologie in den beiden Prologen, die das Livre rahmen, sind jedoch diskret und erschließen sich nur dem, der bereits über eine gewisse Vorstellung von den geografischen Räumen verfügt, in denen dieses Wissen sich entfaltet hat. Ich möchte im Folgenden zunächst auf diese Prologe eingehen und dabei zugleich die Zeitkonzeption erläutern, die den Text strukturiert. Im Anschluss daran werde ich auf die Praxis der Prognose eingehen, wie sie sich im Livre de Sidrac darstellt. Der erste Prolog behandelt in einer Mischung aus fiktiven und historischen Elementen die Entstehungsgeschichte des Sifol, das demnach auf den Titelhelden Zidrak zurückgeht, einen Nachkommen Japhets und damit einen der Söhne Noahs. Nachdem so die Dignität des Buchs durch Figuren aus der Bibel für den christlichen Bereich legitimiert ist, werden die Stationen genannt, die es auf seiner Wanderung durch die Zeiten bis zu einem mit 1243 angegebenen Endpunkt durchlaufen haben soll. Es wandert von einem Chaldäer zu einem König namens Madian, dann zu einem syrischen Heerführer, später zu einem griechischen Erzbischof, der es nach Toledo bringt. Der König von Spanien, der Bey von Tunis und Friedrich II. Sind weitere Besitzer. An Friedrichshof liest es ein gewisser Tordre le Philosoph, der es an den Patriarchen Aubert d'Antioche weiterreicht. Dessen Sekretär Jean-Pierre de Lyon kopiert es noch einmal und bringt es erneut nach Toledo, wo es von den dortigen Maistres et Clercs, also von den Magistern und Gelehrten, gewissermaßen seine Approbation erhält. Einige der genannten Personen lassen sich historisch nachweisen. Bei Tordre le Philosoph handelt es sich nach Charles Burnett um den Philosophen Theoderich, der im syrischen Antiochien geboren, später Berater und Philosoph am Hof Friedrichs II. War, der hier korrekt als Imperior Frédéric figuriert. Den Patriarchen Aubert d'Antioche hat Villard Briol als den ghibellinischen Bischof Albert von Brescia identifiziert, der zwischen 1226 und 1246 Patriarch von Antiochia war und in dieser Funktion am Konzil von Lyon teilgenommen hat. Die Bezeichnung Emir el-Mominin, arabisch Herrscher der Gläubigen, war als Titel für arabische Fürsten üblich und wird hier dem Bey von Tunis zuerkannt, auf dessen Beziehung zu dem nahegelegenen Hof von Palermo später Bezug genommen wird. Als Anreger einer Übersetzung des Livre de Sidrak wird ein König von Spanien genannt, in dem man versucht ist, Alfons den Weisen zu sehen, dessen Regierungszeit allerdings erst nach dem im Prolog als Endpunkt angegeben, aber natürlich fiktiven Jahr 1243 liegt. In dem Buch, so wird in dieser Abfolge deutlich, ist Wissen gespeichert, dass es unabhängig von Zeit und Raum zu einem Objekt der Begierde macht. Es ist angesichts der mythisch-fiktionalen Fundierung der Ätiologie des Werks höchst unwahrscheinlich, dass die genannten Personen wirklich die behauptete Rolle in der Überlieferungsgeschichte des Livre de Sidrak gespielt haben. Alle Stationen, die das Buch nach seiner Entstehung durchlaufen haben soll, konvergieren jedoch in einem Punkt. Sie stehen, seien sie offensichtlich fiktiv oder historisch plausibel, sämtlich in Zusammenhang mit der Tradierung hermetischen, speziell astrologischen Wissens. Die Namen Noah und Japhet tauchen im Mittelalter immer wieder auf, wenn es um die Herleitung hermetischer Literatur geht. So führt Michael Scotus in seinem Liber Introductorius den Ursprung magischer Künste auf die Söhne Noahs zurück. Die Chaldäer wurden in Antike und Mittelalter so stark mit astrologischen und astronomischen Kenntnissen identifiziert, dass man Wahrsager und Astrologen generell als Chaldäer bezeichnete. Für die Vermittlung astrologischen Wissens aus dem Griechischen über Spanien steht der griechische Bischof, der das Buch mit seinem Kleriker Demitre nach Toledo schickt, dem legendären Zentrum, in dem griechische ebenso wie arabische Gelehrsamkeit sich mit den Kenntnissen von jüdischen und christlichen Gelehrten kreuzte. Mit dem Namen Demitre taucht im Übrigen ein weiterer Anklang an Michael Scotus auf, denn ein Demetrius figuriert bei ihm als Lehrer des Ptolemäus, der im Mittelalter als Erfinder des Astrolabs und erster großer Astrologe galt. Durch seine Vermittlung, so Scotus, sei die Wissenschaft von den Sternen nach Spanien gelangt. Auf die Rolle des Arabischen bei der Tradierung astrologischen Wissens verweist explizit die Nennung des Beys von Tunis, durch dessen bei der Lektüre des Livre erworbene Weisheit nach Aussage des Prologs Friedrich II. Auf die Spur des Werks kommt. Die Neigung dieses Herrschers zur arabischen Kultur, speziell auch zur Astrologie, die an seinem Hof intensiv gepflegt wurde, ist bekannt. Der atemberaubende Parcours des Livre, es umrundet zweimal das Mittelmeer, das damit als Sammelbecken hermetischen Wissens in den Blick gerückt wird, steht deutlich im Dienst eines bestimmten Anliegens. Es soll seine Relevanz für Leser dokumentieren, die an Fragen der Astrologie interessiert sind, allerdings geschieht dies auf diskrete, nur dem Kenner deutliche Weise. Dieser vorsichtigen Ankündigung, die darauf hindeutet, dass der Autor die Verbreitung astrologischen Wissens in der Volkssprache nicht als völlig unproblematisch betrachtet, entspricht die Art, in der er dieses Wissen präsentiert. Die kompakte Anweisung zur Erstellung von Horoskopen rückt in der Abfolge der Themen weit nach hinten. Einzelne Fragen zur Lehre von den Himmelskörpern und ihren Bewegungen werden unvermutet zwischen gänzlich anderen Informationen eingestreut. Bereits am Schluss des ersten Prologs jedoch formuliert der Autor seinen Wunsch, auf ein verständnisvolles Publikum zu treffen. Eines, so könnte man hinzufügen, das ihn trotz seiner verdeckten Redeweise versteht. Ich zitiere: Wir bitten Gott, den Schöpfer, dass das Buch in den Besitz solcher Leute gelangen möge, die es verstehen und die behalten, was es sagt und die es anwenden zum Heil des Körpers und der Seele. Der zweite Prolog, sehr viel länger als der erste und die eigentliche Rahmenhandlung, erzählt in einer mit vielen legendenhaften Zügen ausgestatteten Geschichte, wie es zur Entstehung des Livre de Sidrac gekommen sei. Auch hier spielt ein Buch, das von Hand zu Hand geht, die entscheidende Rolle. Ein Buch und sein Interpret Sidrac. Er, dessen Existenz der erste Prolog in eine alttestamentarische Vorzeit verlegt und der daher über Ereignisse aus späterer Zeit immer im Futur spricht, prophezeit die Ankunft Jesu Christi, das Fils de Dieu, wie es immer heißt. Dennoch kann er, so will es die Rahmenfunktion, Fiktion, nicht als Prophet bezeichnet werden, denn er ist Philosoph. Er ist jedoch, wie immer wieder betont wird, von göttlicher Weisheit inspiriert und dazu ausersehen, sozusagen avant la lettre, die Ungläubigen zum wahren Glauben zu bekehren. Der heidnische König Boktys ist nämlich ratlos, weil ein Turm, den er zur Verteidigung gegen seinen einzigen Feind Garab, den König der Inder, erbauen lassen will, über Nacht immer wieder einstürzt. Auch den vereinten Kräften aller Weisen des Reichs gelingt es nicht, dies zu verhindern. Als sozusagen Initialzündung für den gesamten Text und eben auch als Legitimation für die Anwesenheit des Weisen Sidrac ist diese Szene ganz häufig dargestellt worden in den Illuminationen des Textes. Eine davon, eine weitere, noch eine, Sie sehen immer den König in der Krone, dem Sidrac etwas erklärt und Sie sehen die Gebäude, die immer in relativ schlechtem Zustand sind. Wenn Sie vielleicht hier nochmal schauen, da sehen Sie die herabstürzenden Steine da dargestellt sind. Noch einmal, also diese Szene ist eine besonders beliebte in den Illuminationen. Auf den Rat eines alten Mannes hin bittet Boktys den befreundeten König Tractabar um Hilfe. Dieser nämlich ist im Besitz eines Buches, Zitat, das von Noé und seinem Sohn Japhet stammt und das geschrieben wurde aufgrund der Belehrung durch einen Engel Gottes. Zitat Ende. In einer geradezu schwindelerregenden Mise en Abîme wird hier das Buch evoziert, dessen Entstehungsgeschichte soeben im ersten Prolog dargelegt wurde und gleichzeitig auf den erst viel späteren folgenden Prolog verwiesen, mit dem das Astrologietraktat eingeleitet werden wird. Tractabar leiht Boktys nicht nur das Buch, sondern schickt ihm auch, wie erbeten, den weisen Sidrac, der es auszulegen versteht. Dieser, ein Nachkomme Noahs, wie es heißt, glaubt an den einen Gott, den Schöpfer, und verachtet die Götzenbilder, die Boktys und sein Volk anbieten. Nachdem ein Engel Gottes ihm die entsprechende Handlungsanweisung gegeben hat, lässt er mit Hilfe eines mit Wasser gefüllten Gefäßes vor dem König, für einen Weisen aus dem Alten Testament durchaus überraschend, die Dreifaltigkeit sichtbar werden, worauf sich der König zum Glauben an Sidracs Gott bekehrt. Auch diese Szene ist dargestellt worden. Sie sehen also den König und Sie sehen den Weisen Sidrac, der von einem Engel die genaue Anweisung bekommen hat, wie er das jetzt machen soll. Und Sie sehen das Wasserbecken und Sie sehen die Dreifaltigkeit, Gott Vater, der den Sohn am Kreuz in den Armen hält. Und vielleicht sehen Sie weniger genau die Taube, die in der Mitte den Heiligen Geist repräsentiert. Ich lasse das nochmal einmal stehen. Es geht hier um das Verfahren der Lekanomantie, ein Verfahren, das Visionen mithilfe eines wassergefüllten Gefäßes erzeugen will. Dem Zorn und der Rachsucht der ihm feindlich gesonnenen heidnischen Priester begegnet Sidrac mithilfe eines Engels, der zu ihm herabsteigt und eine Reihe von Wundern wirkt, die auch einen großen Teil des Volks, der König ist sofort überzeugt, nachdem er dieses Bild gesehen hat, durch weitere Wunder wird auch ein großer Teil des Volks von der wahren Religion überzeugt. Bis zur Erfüllung seiner eigentlichen Aufgabe, dem Turmbau, jetzt dem feststehenden Turm, erwartet Sidrac und den Leser allerdings noch eine harte Probe, Er muss die unendlich vielen Fragen des von seiner Weisheit begeisterten Königs beantworten. Erst der Epilog nach ca. 1200 Fragen schildert schließlich die Vollendung des Turms, die damit für den Heidenkönig zur Belohnung für seine Konversion wird. Allerdings ist dieser Erfolg nicht von Dauer. Nach dem Tod von Boktys und Sidrak fallen die Konvertierten wieder vom Glauben ab und kehren zu ihren Idolen zurück. Es dürfte aus dem Gesagten klar geworden sein, welches Spiel hier nicht nur mit Motiven, sondern auch mit Zeitebenen getrieben wird. Sidrak der Weise steht der mythischen Zeit des Alten Testaments nahe. Die Ankunft des Sohnes Gottes, des wahren Propheten, wie Jesus umschrieben wird, wird von ihm vorausgesagt und in ihrer Konsequenz der Entstehung des Glaubens an einen dreifaltigen Gott durch die Schau der Trinität vorweggenommen. Die Bekehrung des Boktys und seiner Untertanen durch die Offenbarung der Dreifaltigkeit bedeutet nichts anderes, als dass hier die Vorstellung von einem Volk evoziert wird, das sich lange vor der Existenz des Christentums, dessen zentraler Glaubenswahrheit verpflichtet hat, seiner Überzeugung aber durch das Wirken des Teufels, wie es heißt, wieder aufgibt. Mit anderen Worten, im Verlauf der Geschichte hat es schon einmal eine quasi christliche Episode gegeben, die von Perioden des Heidentums abgelöst wurde. Erst mit der Ankunft des Fils de Dieu wird sich das Christentum erneut durchsetzen können. Durch eine Fülle erzählerischer Details versteckt, aber dennoch unverkennbar, deutet sich in dieser Darstellung die Möglichkeit der zyklischen Abfolge einzelner Phasen der Weltgeschichte an, das Thema der ewigen Wiederkehr. So wie eine Religion sich zu einem bestimmten Zeitpunkt durchsetzt, so kann sie auch wieder untergehen. Die Konvergenz dieser Auffassung mit gewissen astrologischen Konzepten ist unabweisbar. Für die sogenannten großen Konjunktionen, das Zusammentreffen wichtiger Planeten in einem Haus, etwa das Zusammentreffen von Jupiter und Saturn, die man alle 960 Jahre erwartete, rechnete man zum Beispiel mit dem Aufkommen neuer Religionen, wie etwa bei Roger Bacon nachzulesen ist. Wenn hier unverkennbar ein zyklisches Weltbild evoziert wird, so steht dies in Widerspruch zu dem linearen Konzept, in das der enzyklopädische Hauptteil des Werkes gespannt ist und das vertraute mittelalterliche Vorstellungen aufruft, nämlich die vom Verlauf der Heilsgeschichte, von der Erschaffung der Welt bis zu ihrem Ende im Weltgericht, wie ihn die Bibel vorgibt. Sie stützt sich hier auf ein bekanntes Handbuch aus dem frühen 12. Jahrhundert, nämlich das Elucidarium des Honorius Augustodunensis, dessen französische Übersetzung der Verfasser des Livres als Hauptquelle für seine Darstellung religiöser Fragen benutzt hat. Das auf ein heilsgeschichtliches Ziel ausgerichtete christliche Weltbild steht nicht in Einklang mit der Zeitperspektive, die die Astrologie voraussetzt. Sie geht von sich wiederholenden Zyklen aus, die die Basis für beobachtbare Regelmäßigkeiten bilden. Der ewig wiederkehrenden Bewegung der Planeten im Makrokosmos, so will es das Analogiedenken, entsprechen die Geschehnisse innerhalb des irdischen Mikrokosmos. Nur auf dieser Basis sind Zukunftsprognosen, wie sie die Astrologie liefert, möglich. Die Verknüpfung von Zeit und Schicksal, wie sie im Rückgriff auf Georges Tamer in ihrem Positionspapier für die arabische Welt konstatiert wird, lässt sich also auch als Hintergrund der Weltsicht des Livre de Sidrak feststellen. Das Nebeneinander von zyklischer und linearer Zeitkonzeption wird dabei in keiner Weise problematisiert. Eschatologie und Astrologie präsentieren sich vielmehr im Zustand friedlicher Koexistenz. Macht- oder Legitimitätsansprüche werden nicht kontrovers geltend gemacht. Dennoch, anders als auf der Eschatologie, lastet auf der Astrologie ein gewisser Rechtfertigungsdruck. Allzu oft wird sie immer wieder in diesem Text oft mehr schlecht als recht in den christlichen Rahmen gepresst, so wenn in der Einleitung zu den Geburtshoroskopen die Wissbegier, die sich in ihnen äußert, zwar von jenen Bereichen abgegrenzt wird, die sich Gott selbst vorbehalten wolle, ich zitiere, und die Dinge, die der Mensch nicht wissen soll, behält er für sich und niemals kann irgendjemand in irgendeiner Weise sie erfahren, Zitat Ende. Diese Wissbegier wird in anderen Teilen aber ausdrücklich als Gottgewollt qualifiziert. Nochmal Zitat, aber für andere Dinge hat er uns in seiner Barmherzigkeit die Fähigkeit gegeben zu wissen, nämlich was einer Person in ihrem ganzen Leben und in ihrem Sein auch immer geschieht. Diese Kunst, Ars heißt es hier, also diese Fähigkeit auch, ist Gottgewollt und er wollte, dass wir sie besitzen, wie auch Adam, Noah und Japhet sie besaßen. In dieser letztendlichen Akzeptanz der Astrologie unter der Kautele des Deo Permittente trifft sich das Livre mit der Haltung nahezu aller Denker des 13. Jahrhunderts. Ich möchte hier nicht näher auf diese Debatte eingehen, sondern nur auf einen für die Konzeption des Livre de Sidrac zentralen Punkt hinweisen, der in dem inzwischen von Agostino Paravicini Bagliani, dem Philosophen, Astrologen und Arzt Giovanni Campano de Novara zugeschriebenen Speculum Astronomiae behandelt wird. Dieser Text enthält eine Art Resümee des bekannten astrologischen Wissens und berücksichtigt die Welle der Übersetzungen, die im Laufe des 13. Jahrhunderts die wichtigsten Werke eines Ptolemäus, Abu Mascha, Al-Kabitius und Ali Abenragel im lateinischen Westen zugänglich gemacht haben. Ziel des Verfassers ist es, den Nutzen der Astrologie zu betonen und ihr den Geruch des Aberglaubens und der Magie zu nehmen. Ihn interessiert weniger die Theorie als vielmehr die Praxis der Astrologia Judiciaria, deren Zweige er Revue passieren lässt. Es handelt sich um vier Aspekte. Erstens um allgemeine Voraussagen, die von Zeichen sprechen, die Ereignisse von öffentlichem Interesse ankündigen, zum Beispiel Krieg und Frieden, Erdbeben, große Überschwemmungen etc. Zweitens, das Kapitel über die Nativitatis zeigt, wie man ausgehend von der Planetenkonstellation im Moment der Geburt ein Horoskop erstellt. Drittens, die Elektiones zeigen an, ob die Planetenkonstellation in einem bestimmten Moment günstig ist für bestimmte Unternehmungen, Ware kaufen oder verkaufen, mit dem Bau eines Hauses zu beginnen, sich zu verloben oder zu heiraten, etc. Viertens, in den Interrogationes antwortet der Astrologe auf konkrete Fragen. Wer wird Sieger in einem Kampf? Wird eine kranke Person geheilt werden? Wird eine verlorene oder gestohlene Sache wiedergefunden werden? Der Verfasser bemüht sich sehr, die hier geschilderten Verfahren von im Sinne der christlichen Doktrin Unerlaubten abzugrenzen, zum Beispiel vom Herstellen von Talismanen und von Nekromantie. Er betont demgegenüber, wie sehr die Astrologie dem Menschen helfen kann, ein gutes, vielleicht könnte man auch sagen, ein vernünftiges Leben zu führen. Gestützt auf die Autorität des Ptolemäus konstatiert er, wenn der Mensch im Voraus weiß, was die Zukunft an Positivem oder Negativem bringen wird, wird er in der Lage sein, seine Kräfte besser einzusetzen, zu seinem eigenen Nutzen. Das Speculum stellt also die Astrologie in den Dienst einer Bewältigung allfälliger Lebensentscheidungen. Der freie Wille, so stellt der Verfasser in der Rechtfertigung der Interrogationes fest, werde keineswegs beeinträchtigt, sondern im Gegenteil gestärkt, wenn man Rat suche über die Frage Quid melius fieri conveniat hoc an illud, also was zu tun besser sei, dies oder jenes. Denn damit würden, modern gesprochen, Optionen ausgelotet. Und es werde klar, dass nicht alles ex necessitate sed quedam ad casu atque ad utrum libet geschehe, also dass nicht alles zwangsläufig geschehe, sondern manches auch dem Zufall geschuldet sei oder im eigenen Belieben stehe. Das Speculum Astronomiae widerspricht so dem Vorwurf, dem sich die Astrologie immer wieder ausgesetzt sah, nämlich den, einen unerbittlichen Determinismus zu propagieren, den die Sterne dem Menschen auferlegen. Unter seinem Blickwinkel verschafft die Kenntnis von der Bedeutung der Planetenkonstellationen ihm im Gegenteil ein gewisses Maß an Autodetermination. Das Wissen um seine Optionen eröffnet ihm einen Freiraum für sein Handeln, indem er sorgfältig das Für und Wider seines Agierens abwägen und damit zu einer Optimierung seiner Lebensgestaltung gelangen kann. Damit komme ich zurück zum Livre de Sidrac. So sehr es dem Speculum im Hinblick auf seine pragmatische Ausrichtung ähnelt, so weit ist es in Bezug auf den vermittelten Wissensstand von ihm entfernt. Während der lateinische Text für das 13. Jahrhundert geradezu eine Leseliste der avanciertesten verfügbaren Texte in der Materie offeriert, bezieht sich das Livre auf einen alten Fundus hermetischer Literatur, der mindestens bis ins 10. Jahrhundert zurückreicht und in dem ein breites Spektrum von Prognosetechniken verfügbar ist. Hierzu gehören die sogenannten ägyptischen Tage, eine auf dem Jahres- und Monatsrhythmus basierende, also regelmäßig wiederkehrende Anzahl von Tagen, an denen jedes Unternehmen nur zum Übel ausschlagen kann. Es ist evident, dass die Zeit, die es sich untertan zu machen gilt, hier die zentrale Rolle spielt. Die Kenntnis der gefährlichen Tage verhilft dazu, in der Fülle der Zeit den Moment zu vermeiden, der Unglück bringen wird. Das Spiel vom Sieger und vom Besiegten verhilft in anderer Weise zum Blick in die Zukunft. Es bedient sich der Onomatomantie. Namen und Wochentage werden mit Zahlenwerten belegt und aus ihnen Resultate errechnet, die darüber Auskunft geben, wer von zwei Ehepartnern zuerst sterben oder wer von zwei Gegnern in einem Kampf den Sieg davontragen wird. Die Korrelation von Zeit und Schicksal wird auch hier deutlich, wenn als einer von zwei relevanten Faktoren der Wochentag zu berücksichtigen ist. Charles Burnett hat darauf hingewiesen, dass die Anleitung zu diesem Spiel vermutlich durch die gleichen Kanäle nach Westeuropa gelangt ist, wie das Material, das David Juist 2007 unter dem Titel Les Alcandriana Primitif ediert und dessen Überlieferungstradition er aufgearbeitet hat. Es handelt sich um ein Korpus, das in zahlreichen Handschriften in ganz Europa verbreitet war und das beweist, wie Juist feststellt, ich übersetze das, seinen französischen Text, Zitat, bereits um das Jahr 1000 wissenschaftliche Texte aus dem Arabischen übersetzt oder adaptiert wurden. Zitat Ende. Bernhard Bischof hatte 1984 vermutet, dass auch jüdische Bearbeiter hier am Werk gewesen seien. Eine Feststellung, die sich in Justs Analyse bestätigt. Die Affinität des Livre de Sidrac zu diesem Überlieferungsstrang ist stark. Am deutlichsten wird sie in der Verbindung von Astrologie und Onomatomantie, die beide Traditionen kennzeichnet, sowie in einer Fülle von Übereinstimmungen, die allerdings nie den Charakter einer durchgehend genutzten Quelle annehmen. Noch weit mehr als Juist dies für die Alcandrianer konstatiert, gilt für das Livre, dass ihm nicht die Theorie am Herzen liegt, sondern vielmehr die praktische Anwendbarkeit. In diesem Sinne ist es folgerichtig, dass anders als in den Alcandrianer, wo häufig arabische, manchmal auch hebräische Begriffe verwendet werden, das Livre sich ausschließlich auf die französische Sprache konzentriert. Darin liegt ohne Zweifel ein Erfolgsfaktor für das Werk. Es stellt einem im universitären Sinn nicht gelehrten Publikum eine Art Gebrauchsanweisung zur Verfügung, die den Zugang zur astrologischen Zukunftsschau, wie in wie fragwürdiger Form auch immer, für Nicht-Experten öffnet. Mit den im ersten Prolog vorhandenen Hinweisen auf Toledo, auf Friedrich II. Und auf einen spanischen König wird der Eindruck erweckt, das Buch vermittle das mit diesen Namen verbundene aktuelle Wissen aus der arabischen Welt, von dessen Prestige es damit profitiert. Es rekurriert aber in Wirklichkeit auf einen sehr viel älteren Wissensstand. Es wird an diesem Tatbestand exemplarisch deutlich, dass die Episteme einer Epoche nicht als monolithischer Block verstanden werden kann. In ihr überlagern sich vielmehr, wie im vorliegenden Fall, Denkstrukturen verschiedener chronologischer Schichten, die voneinander abzugrenzen, vor erhebliche Probleme stellt, zumal wenn sie, wie hier, geradezu spielerisch miteinander verflochten werden. Nicht zu übersehen ist jedoch, dass bei aller Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen den Wissensbeständen, die das Speculum ebenso wie die Alcandrianer und das Livre de Sidrac ausbreiten, dasselbe Erkenntnisinteresse zugrunde liegt. Einen Blick in die Zukunft zu tun, um den Anforderungen der Gegenwart besser gewachsen zu sein. Damit komme ich zur Praxis der Zukunftsschau. Jean-Patrice Boudet erläutert in seinem Buch über Astrologie, Divination et Magie dans l'Occident médiéval, dass der Astrologe sich bei seiner Tätigkeit, ich übersetze auch hier das Zitat, dass er sich mit großen technischen Schwierigkeiten konfrontiert sah, denn die Nutzung der astronomischen Tafeln blieb eine mühsame und anspruchsvolle Sache, die auf eine kleine Elite von Gelehrten beschränkt blieb. Zitat Ende. Der Verfasser des Livre de Sidrac agiert auf einem anderen Niveau. Er wendet sich an Interessenten, die nicht zur gelehrten Fachwelt gehören, und liefert ihnen die Anleitung zur Herstellung eines Arbeitsinstruments, das die Himmelsbeobachtung und die Konsultation der astronomischen Tafeln weitgehend überflüssig macht. Er nennt es die Roue d'Astronomie, also das Rad der Astrologie. Der Leser kann sich dieses Instrument nach der mitgelieferten Anleitung selbst anfertigen. Es besteht aus zwei Scheiben, deren obere sich drehen lässt. Auf der unteren sind die sieben Planeten und auf der oberen die Sternzeichen eingetragen. In der Mitte der Scheiben ist eine Kerze befestigt, um die sich die obere Scheibe dreht. Zwei Finger breit von der Mitte entfernt, muss in der oberen Scheibe eine erbsengroße Öffnung angebracht werden, durch die das Licht der Kerze beim Drehen fallen und einen der Planeten erleuchten kann. Zu Beginn der Operation muss die Öffnung auf Saturn ausgerichtet sein. Damit Sie sich dieses Instrument vorstellen können, hier eine der zahlreichen Abbildungen, die sich in den Handschriften finden. Sie sehen also die beiden Scheiben, Sie sehen hier unten So originell Ihnen diese Vorrichtung vielleicht vorkommen mag, sie geht auf eine lange Tradition zurück und gehört, wenn auch nicht exakt in dieser Form und natürlich auch ohne Bastelanleitung, seit der Antike zum Inventar der Wahrsagekunst. Von der Sphäre des Petosiris über den mit dem Namen Demokrits verbundenen Kreis von Leben und Tod bis zum Rat der Fortuna finden sich Zeugnisse in reicher Zahl in lateinischen Handschriften des 10. bis 12. Jahrhunderts, gerade auch in solchen, die die Alkandrianer und verwandte Texte überliefern. Mit der Ermittlung des Ausgangsplaneten, nämlich dessen, auf den das Licht fällt, wenn die Scheibe aufhört, sich zu drehen, ist es nicht getan. Es folgen zahlreiche Schritte, die in immer neuen mathematischen Operationen den in einer Tabelle angegebenen Zahlenwert mit denen des Tages und des Monats, in dem die Aktion durchgeführt wird, auch dafür gibt es Tabellen, sowie mit denen des Namens der ratsuchenden Person, oft auch seiner Mutter, kombinieren. Für die Buchstaben gibt es wiederum eigene Tabellen, mit deren Hilfe man den Zahlenwert der Namen berechnet. Also Sie sehen hier unter dem Rad, was hier eine sehr viel abgerundete Form hat, die Zahlen und unter den Zahlen jeweils die Buchstaben, die man dann mit diesen Zahlenwerten belegen kann. Und daraus kann man dann den Zahlenwert eines Namens, also den der Person, die Ratsuche oder den der Mutter, berechnen. Die aus den Rechnungen am Ende resultierende Zahl führt erneut zum Namen eines Planeten, in dessen im Text anschließender Beschreibung wiederum in Kombination mit onomatomantischen Angaben die gewünschte Auskunft zu finden ist. Die Astrologie, wie sie hier in Erscheinung tritt, ist praxisorientiert. Sie behauptet, mittels mathematischer Verfahren eine Beziehung zwischen den Bewegungen des Himmels und dem individuellen Schicksal herstellen zu können. Die Zeit der Planeten, wie pseudowissenschaftlich in unseren Augen auch immer ermittelt, wird zur Zeit des Individuums, dem Moment, in dem es das Schicksal zu befragen wünscht, in Beziehung gesetzt. Die Informationen, die damit gewonnen werden, betreffen ihrerseits in vielen Fällen Fragen der Zeit. Wann ist es opportun, ein bestimmtes Vorhaben durchzuführen? Wann soll man kaufen oder verkaufen? Wann mit dem Bau eines Gebäudes beginnen? Wann vor Gericht ziehen? Und wann ein neues Gewand einweihen? Die Auskünfte lassen, wie ich an einem Beispiel zeigen möchte, nichts an Präzision zu wünschen übrig. Wenn du Rat über das Kaufen oder Verkaufen suchst, innerhalb 18 Tagen vom Neumond an, hüte dich, Dinge zu kaufen oder zu verkaufen, die Waffen oder Pferde betreffen. Wenn die 18 Tage vorüber sind, kannst du alles kaufen, was Gold, Silber und Seidenstoffe betrifft, und zwar bis zum 28. Tag. Die Verbindung onomatomantischer, mathematischer und astrologischer Elemente ist ebenso charakteristisch für das Livre de Sidrac wie für die Alkandrianer. Die Komplexität der verschiedenen Operationen, insbesondere auch der mathematischen Berechnungen, die für eine Konsultation nötig waren, ließen und lassen sich nicht von jedem Beliebigen bewältigen. Das astrologische Handbuch, das das Livre bereithält, ist somit wohl kaum für den Einzelnen gedacht, der sich damit eine persönliche Prognose erstellt, sondern es richtet sich an Personen, die sich die Kunst aneignen wollen, um sich damit als Experten zu profilieren. Die Onomatomantie als Bestandteil der Zukunftsschau hat ihre Wurzeln im Neuplatonismus. Zahlen und Worte, Inbegriff der göttlichen Weltseele und der Schöpfung, stellen die Bindeglieder zwischen materieller und geistiger Welt her. Buchstaben- und Zahlenmagie sind sowohl für die arabische wie für die jüdische Mystik, nicht zuletzt für die in der zweiten Hälfte des 12. und Anfang des 13. Jahrhunderts in Südfrankreich entstehende Kabbalah, von größter Bedeutung. Ihre Verwendung deutet, wie viele andere Elemente, auf die Entstehung des Werks in einem Milieu, in dem sich die Kulturen berührten und gegenseitig befruchteten. Mit der Verwendung dieses Verfahrens lässt sich, wie mir scheint, ein Effekt erzielen, der für den Erfolg des Livre nicht unerheblich gewesen sein mag. Mit der Einbeziehung des Eigennamens sowie des Namens der Mutter wird nämlich ein direkter Bezug zur Person des Ratsuchenden hergestellt. Ein Element, das in anderen laienastrologischen Prognosen, wie zum Beispiel in den Lunaren, fehlt. Dem entspricht auch die Art, in der der Ablauf der Konsultation hier, und zwar bis ins Detail, beschrieben wird. Vorausgesetzt wird dafür ein Raum, in dem sich die Teilnehmer zurückziehen können. Denn zugelassen ist nur der Astrologe und der Ratsuchende, allenfalls noch eine dritte Person. Der Vorgang ist also ganz auf die intime Kommunikation abgestellt. Er richtet sich nicht, wie zum Beispiel eine religiöse Zeremonie, an eine größere Gruppe, an ein Kollektiv. Das Anliegen, für das um Beratung gebeten wird, braucht nicht öffentlich gemacht zu werden. Es wird idealerweise vertraulich behandelt. Der Verfasser des Livres schließt gleichwohl an alte Überlieferungsstränge an, indem er den pseudosakralen Charakter des Vorgangs betont. Kerzen werden entzündet, Weihrauch wird verbrannt, die Teilnehmer müssen ihr Gesicht gen Osten wenden, wie in der Kirche. Wenn einleitend betont wird, die gesamte Aktion dürfe nur mit den besten Absichten durchgeführt werden, sie müsse Gutes, nicht etwas Schlechtes zum Ziel haben, dann errät man hinter diesen Ermahnungen leicht den Wunsch, nicht in die Nähe dessen zu geraten, was als schwarze Magie zu bezeichnen wäre. Es ist sicherlich vor dem Hintergrund der Debatten um die Astrologie im 13. Jahrhundert zu sehen, wenn vor der eigentlichen Beratung eine längere parareligiöse Zeremonie vorgeschrieben wird, bei der Gott, vor allem aber die Trinität, das Unterscheidungsmerkmal par excellence zwischen dem Christentum und den beiden anderen monotheistischen Religionen, angerufen wird. Hier zeigt sich wieder ein deutlicher Unterschied zu den Alkandrianern. Einige dieser Texte beginnen zwar mit einer Formel zu Ehren Gottes, des Schöpfers des Universums, sie beeilen sich aber dann, zu ihrem eigentlichen Thema, der Auslegung der Lex Astrorum, zu kommen. Ich mache mal das hier schon wieder weg, damit Sie das nicht immer vor Augen haben müssen. Das Livre de Sidrac hingegen schreibt vor, dass der Astrologe zunächst 9-mal in Demut die Knie beugen und dann zusammen mit dem oder den Ratsuchenden eine Vielzahl von Gebeten sprechen muss. Die darauf folgenden Anweisungen geben einen Hinweis darauf, mit welchem Publikum der Astrologe zu rechnen hatte. Zwar wird zunächst gesagt, die Gebete müssten auswendig gesprochen oder gemeinsam gelesen werden, wenn aber, so heißt es, die Ratsuchenden weder lesen könnten, noch sie auswendig wüssten, dann genüge es auch, wenn der Astrologe, celui qui fait l'art, also der, der diese Kunst betreibt, sie spreche. Erst am Ende der Gebete darf die Frage gestellt werden, um die es geht. Wenn man eine Antwort auf sie erhalte, so die Demutsformel, die der Astrologe anschließt, dann sei dies nur der Gnade Gottes zu verdanken, es sei nicht sein Verdienst. Sowohl in der kurzen wie in der langen Fassung des Textes und über die zahlreichen Handschriften hinweg ist diese Passage sehr stabil. Man kann daraus schließen, dass sie als wesentlich für das Gelingen des Unternehmens angesehen wurde. Wie sehr sich den Zeitgenossen hier die Assoziation mit einer religiösen Zeremonie aufdrängte, geht aus einer kleinen Änderung hervor, die ein Pariser Manuskript, das Saint-Geneviève 2002, vornimmt. Es spricht regelmäßig von den Sainte Planète, also von den heiligen Planeten, und es schließt die Gebetspassage mit einem Amen. Als Fazit lässt sich festhalten, in den Vorschriften, die die astrologische Beratung begleiten, mischen sich Elemente einer weit zurückreichenden hermetischen Praxis mit dem Bemühen, sich nicht dem Vorwurf auszusetzen, man propagiere eine Praxis, die im Widerspruch zur christlichen Doktrin steht. Die Illuminationen, die diesen Teil des Textes begleiten, bekräftigen die Konformität der Astrologie mit christlichen Vorstellungen, indem sie Gott im Zentrum und als Lenker der Planeten darstellen. Ein solches ist im Grunde auch wieder die Zahlenwerte. Hier sehen Sie Gott gleich mitten im Kreis der Tierkreiszeichen. Ich möchte jetzt abschließend noch zu den Nativité, also den Geburtshoroskopen, kommen. Die Beobachtung der Sterne und entsprechende Kenntnisse werden weder bei den Electiones und den Interrogationes vorausgesetzt, das macht man also alles mit dem Rat und mit den mathematischen Operationen, noch bei den Geburtshoroskopen, auf die ich jetzt eingehe. Emmanuel Poul hat darauf hingewiesen, dass bis ins 14. Jahrhundert hinein Personen, die ihr Geburtsdatum kannten, außerordentlich selten waren. Das Interesse daran entwickelte sich seiner Darstellung nach erst allmählich im Laufe des 13. und 14. Jahrhunderts, und zwar parallel zum Aufschwung der Astrologie, wobei sich das Augenmerk zunächst jedoch nur auf hochgestellte Persönlichkeiten richtete, wie Poul sagt, auf les nouveau-nés promis à la royauté, also auf Mitglieder der Königsfamilie. Das Livre de Sidrac ebenso wie die Alkandrianer bestätigen dies. Sie versprechen jedoch auch dem, der den Zeitpunkt seiner Geburt nicht kennt, eine Prognose für sein Leben erstellen zu können. Während die lateinischen Texte dabei ausschließlich auf die Onomatomantie rekurrieren, verwendet das Livre als Ausgangspunkt sein Planetenrad und schließt daran onomatomantische Operationen an, wobei eine eigene Serie von Tafeln für die numerischen Werte der Buchstaben, Planeten, Sternzeichen etc. Verwendung findet. Die gesamte Aktion setzt außer der Beherrschung von Multiplikation und Division so just keine vertieften wissenschaftlichen Kenntnisse voraus und macht auch nicht den Einsatz von schwer erhältlichen Präzisionsinstrumenten nötig. Der anonyme Verfasser begründet und legitimiert an dieser Stelle noch einmal die Astrologie, indem er auf die unhintergehbare Verschiedenheit der Menschen hinweist. Sie resultiere daraus, und auch hier kommt wieder die Zeit ins Spiel, dass jeder Tag und jede Nacht eine ungeheure Menge von Points, von Momenten enthalte, in denen irgendwo auf der Welt ein Mensch geboren werde. Und weil sich dabei die Planeten unaufhörlich bewegen, gleiche keiner dieser Momente dem anderen und entsprechend auch kein Mensch dem anderen. Die Individualität des Menschen, so die implizite Aussage, hat ihren Ursprung in der Bewegung der Himmelskörper und sie rechtfertigt zugleich die Nutzung der Astrologie. Interessanterweise wird die Unterschiedlichkeit der Menschen dabei zunächst an ihrer physischen Beschaffenheit festgemacht. Wenn zwei Menschen, so heißt es, sich in jeder Hinsicht gleichen, so haben sie doch irgendein Körpermerkmal, das sie voneinander unterscheidet. Auch wenn sie Verfahren für die Erstellung von Geburtshoroskopen unabhängig von der Kenntnis des Geburtsdatums vorschlagen, so sind sich die Alkandrianer und das Livre darin einig, dass es vorteilhaft wäre, dieses Datum zu kennen. Nur das Livre beschreibt jedoch ausführlich, wie es zu ermitteln sei. Schon vor der Niederkunft, so der anonyme Verfasser, muss sich der Astrologe auf seine Arbeit vorbereiten, indem er Reinigungsrituale vollzieht und Gebete spricht. Der Moment der herannahenden Geburt ist im Rahmen des Livre der einzige, an dem genaue Beobachtung geboten ist. Dafür ist die Zusammenarbeit von zwei Personen nötig. Eine von ihnen muss die Geburt selbst beobachten können. Die zweite muss sich in Hörweite, aber in einem geschlossenen Raum befinden. Durch einen Schrei oder durch irgendeinen Ton, aucun son heißt es, muss der Beobachter ihr den Moment der Geburt signalisieren. In diesem Moment kommt wieder das Planetenrad zum Einsatz, das die zweite Person, wahrscheinlich der Astrologe, bereithält. Sobald der Ton anzeigt, dass das Kind zur Welt gekommen ist, wird das Rad gedreht, vorausgesetzt wird, ist, dass alles in einem dunklen Raum stattfindet und dass eine Kerze angezündet ist, mit deren Hilfe man erkennen kann, auf welchem Planeten das Rad anhält. Er wird das Leben des Neugeborenen prägen. In welcher Weise, kann man in diesem Planeten gewidmeten Kapitel nachlesen. Au chapitre de celle planète. Die kurze und die lange Version des Livre de Sidrac variieren in diesen Partien stark. Während die kurze Version nur einen einzigen Textblock für jeden Planeten in Kombination mit den 12 Sternzeichen bietet, das ist dann eine riesenlange Frage, widmet die lange Fassung jeder Konstellation eine eigene, gesondert nummerierte Frage, mit der sie im Inhaltsverzeichnis leicht zu finden ist. Ihre Ausführungen sind zudem wesentlich ausführlicher und berücksichtigen nicht nur das männliche, sondern auch das weibliche Kind. Damit ergeben sich erhebliche Verbesserungen, von denen man annehmen möchte, dass sie auf eine starke Nachfrage zurückgehen. Die Planeten, so die gängige Auffassung, bestimmen die natürlichen Anlagen der in ihrem Zeichen Geborenen. Im Deutschen spricht man im Zusammenhang mit den entsprechenden Darstellungen von den Planetenkindern. Ihre Darstellung erfreut sich im späten Mittelalter und in der Renaissance einer außerordentlichen Beliebtheit, vor allem auch in der Ikonografie der Epoche. Viktor Stegemann hat in seinem Artikel für das Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens von einer veritablen planetarischen Anthropologie gesprochen. Wenn zum Beispiel gefragt wird, was sagt Jupiter über das Kind, das unter seiner Herrschaft geboren ist, dann bietet der Text des Livre de Sidrac die folgende Prognose. Das Kind, das in diesem Planeten geboren ist, wird ein sehr schöner und weißer, also hellhäutiger Mann werden. Es wird sehr einfach aufzuziehen sein. Es wird ein friedliches, kluges, fleißiges und gieriges Kind. Es wird gern Geld anhäufen und äußerst geizig sein. Es wird sich gern abmühen um des Gewinns willen. Es wird gern reisen, es wird ein schöner Mann werden, aber ängstlich, von schwachem Herzen. Der Mann wird gebildet sein und verlogen. Er wird wenig trinken und sehr viel essen. Weiße Kleidung wird ihm gut stehen. Die gelben Säfte werden seinen Körper beherrschen, also das heißt, er wird ein Choleriker sein. Der beste Tag in der Woche wird für ihn der Donnerstag sein, der schlechteste der Samstag. Der beste Monat im Jahr wird für ihn der Juni sein, der schlechteste der Dezember. Und wenn es sich um ein weibliches Kind handelt, wird es das gleiche Schicksal haben, entsprechend dem, was Frauen ausmacht. Während der Planet die Natur des Menschen bestimmt, gibt die Position des Sternzeichens im Planeten Auskunft über sein Schicksal. Es folgen also für jeden Planeten 12 Paragraphen für die 12 Sternzeichen, die jeweils auch das Schicksal der Frau ausführlich behandeln. Die Angaben, die diese Passagen enthalten, wirken wie Mini-Biografien. Sie informieren über die physischen Eigenheiten der Person, über ihre soziale Rolle, ihre Gesundheit, ihr Temperament, ihren Familienstand, ihre Lebenserwartung und schließlich über das Körperzeichen, das sie von allen anderen Menschen unterscheidet. Ich gebe Ihnen ein Beispiel für die Frau, die unter Saturn im Zeichen der Waage geboren ist. Und wenn es sich um ein weibliches Kind handelt, dann wird es eine freundliche Person sein. Sie wird schwarze Augen haben und schnell sprechen. Sie wird von schöner Gestalt sein, aber arm und unwissend. Sie wird oft krank sein. Sie wird sehr geschickt, kunstfertig sein. Sie wird in ihrem Leben nur einen Mann haben und von ihm 3 Kinder bekommen. Sie wird ihren Körper reinhalten. Sie wird oft Augenschmerzen haben. Sie wird wegen ihrer Güte viel gelobt werden. Sie wird großzügig und sehr liebenswürdig sein. Sie wird Schwierigkeiten mit einem zierlichen, dunkelhaarigen Mann haben und sie wird in Armut sterben. Ein Tier wird ihr gefährlich werden, aber wenn sie dem entgeht, wird sie durchschnittlich lange leben. Ihr Körperzeichen wird sie auf dem Bauch haben. Die Lebensperspektiven, die sich wie hier abzeichnen, sind sehr differenziert. Nicht alle, die aufgeführt werden, sind beneidenswert. Es ist viel die Rede von Krankheit, Armut und Unglück der verschiedensten Art. Der Familienstand ist sehr unterschiedlich. Nicht alle Personen werden heiraten, manche allerdings werden 3 Frauen, die Frauen 3 Ehemänner haben. Es kommt auch vor, dass einer Frau 3 Kinder, aber kein Ehemann vorausgesagt wird. Nicht selten sind die Frauen gebildet, en lettré heißt es. Aber es kommt auch vor, dass ihnen eine Existenz als Laronesse, also als Räuberin, vorausgesagt wird. So stereotyp das Schema ist, in das die Prognosen eingetragen sind, so wenig lassen sich aus den prognostizierten Biografien Konformitäts- oder Verhaltensmuster erkennen, die von einem gesellschaftlichen Druck im Hinblick auf bestimmte Normen sprechen. Auch in dieser Hinsicht spiegelt der Astrologieteil des Livre de Sidrac ein Bemühen um Differenzierung, das den Bedürfnissen einer Klientel entgegenkommt, die mit ihren je eigenen Bedürfnissen wahrgenommen zu werden wünscht. Jeder findet hier seine ganz persönliche Prognose und wird, so in den Elecciones und den Interrogationes, mit den spezifischen Problemen wahrgenommen, die ihn in seinem Alltag beschäftigen. Darin, so möchte ich abschließend postulieren, liegt das Erfolgsrezept der Astrologie im Livre de Sidrac. Vielen Dank für Ihre Geduld.